Es ist Sportunterricht und die Klasse spielt Völkerball. Zwei Teamkapitäne wählen ihre Mannschaften. Toni, ein schneller, athletischer Junge, läuft nach vorne. Emma, eine der besten Werferinnen, kommt dazu. Lukas, Hanna, ein Name nach dem anderen wird gerufen. Die Sportlichsten zuerst, die Schnellsten, die Stärksten. Und dann bleiben noch ein paar übrig. Uwe ist einer von ihnen und er kennt das schon. Ist nicht besonders schnell. Er ist auch nicht besonders treffsicher, er ist eher unbeholfen. Immer wieder hofft er, diesmal nicht als Letzter übrig zu bleiben. Aber er kennt die Regel. Wer am wenigsten leistet, wird zuletzt gewählt. Und dann geschieht etwas Unerwartetes. Cedric, sein bester Freund, hat diesmal das Wahlrecht. Und er überlegt nicht lange. Uwe, ruft er. Ein kurzer Moment der Stille. Uwe kann es selbst kaum glauben. Noch nie ist er zuerst gewählt worden. Er sieht zu Cedric und der grinst. Ich will dich in meinem Team, einfach weil du mein Freund bist. Uwe kann es nicht fassen und eine Freude breitet sich in ihm aus. Zum ersten Mal fühlt er sich nicht wie der Letzte, sondern wie der Erste. Uwe wurde nicht wegen seiner Leistungen ausgewählt, sondern wegen seiner Beziehung zu Cedric. Und so wählt Gott auch uns. Berufung. Wer ruft denn da? Die Frage nach dem Sinn in unserem Leben stellt sich in unserer Gesellschaft heute mit einer neuen Dringlichkeit. Vielleicht auch deshalb, weil wir von allem genug haben. Wir haben Kapazitäten, um nachzugrübeln. Wir müssen weniger nachgrübeln, was wir morgen essen werden. Davon haben die allermeisten genug. Nicht, dass wir nicht trotzdem genug Sorgen im Leben haben, die werden, glaube ich, auch nicht weniger, wenn das Gehalt steigt. Aber wir haben die Sinnfrage vielleicht heute vor allem auch deshalb so stark, weil die traditionellen Antworten, Dinge, die immer klar waren für die Gesamtgesellschaft, heute eben nicht mehr klar sind. Heute hat jeder sich selbst die Aufgabe aufgelegt, eine individuelle Antwort auf die Sinnfrage zu finden. Es gibt keine allgemeine Antwort mehr, die für alle irgendwie passt, sondern jeder muss seine eigene Antwort finden. Was ist denn der Sinn des Lebens? Ich denke, die meisten Menschen in der Gesellschaft sind sich zumindest im Kopf einig, dass Materielles nicht die Antwort sein kann. Viele leben trotzdem so, als wäre das die Antwort, aber merken dann immer wieder an Stellen im Leben, vor allem gegen Ende des Lebens, dass ein neues Auto, ein schönes Haus, ein gut gefülltes Bankkonto nicht nachhaltig glücklich machen. Sicher für den Moment, vielleicht auch für einen längeren Moment, aber nicht dauerhaft. Der Sinn des Lebens kann auch nicht einfach alles sein. Das wäre zu vage, um uns eine Orientierung zu geben. Es muss irgendetwas Konkretes sein. Und viele Menschen in unserer Gesellschaft finden die Antwort auf die Sinnfrage in Beziehungen. In ihren menschlichen Beziehungen, in ihren Freundschaften und vor allem in ihrer Familie. Und das ist auch etwas sehr Richtiges, denn menschliche Beziehungen sind sehr zentral für unser Menschsein und tiefe Beziehungen stiften Sinn in uns. Aber was passiert, wenn so eine Beziehung, an der wir unseren Sinn aufhängen, zerfällt, wenn sich die Beziehung verändert, kaputt geht, wenn der Mensch uns verlässt, wenn der Mensch diese Erde verlässt, zerfällt dann auch der Sinn unseres Lebens? Und die christliche Überzeugung ist, Sinn findet sich sehr wohl in Beziehungen, aber nicht alleine in der Beziehung zu Menschen, sondern viel stärker noch und ultimativ in der Beziehung zu Gott. Denn nur diese Beziehung hängt nicht von mir ab. Es ist eine unzerstörbare Beziehung, denn Gott bleibt auch dann treu, wenn wir scheitern. Und mit ihm in dieser Welt zu leben, das stiftet Sinn. Wir denken heute als siebter Teil unserer Predigtreihe über Gottes Geschenke nach. Und heute ist das Geschenk Berufung. Gott stiftet Sinn, indem er uns Berufung schenkt. Und ich habe diese Predigt in zwei Teile gegliedert, weil alle Antworten Weil alle Fragen auf die Frage nach Berufung eigentlich immer zwei Antworten haben. Eine allgemeine Antwort, die für alle Menschen gilt, und eine persönliche. Und so habe ich jetzt den ersten Teil genannt. Gott beruft alle Menschen in eine Beziehung zu sich selbst. Gott möchte, dass alle Menschen ihn kennenlernen. Und dann im zweiten Teil, dass Gott uns ganz individuell beruft. Und diese Berufung ist so unterschiedlich und so individuell wie das Leben an sich. Wenn wir uns fragen, wen beruft Gott denn, dann gibt es darauf zwei Antworten. Die allgemeine Antwort, er beruft alle Menschen. Und die konkrete Antwort, Gott beruft dich. Wenn wir fragen, wozu beruft Gott uns denn, dann gibt es die allgemeine Antwort, Gott beruft dich, dass du ihn kennenlernst, dass du mit ihm lebst. Das stimmt für alle Menschen. Aber wie genau du dann die Beziehung mit ihm gestaltest, das ist so individuell wie deine Beziehungen, wie du eben selbst. Und wenn wir fragen, wie beruft Gott, dann ist die allgemeine Antwort, Gott beruft uns durch sein Wort. Und das Wort Gottes ist Jesus Christus. Er ist die Botschaft Gottes für uns als Menschheit. Und wie erlebst du dann Berufung? Das ist wieder ganz persönlich, wie du Gottes Reden in deinem Leben hörst. Und wir möchten erst uns jetzt dieser ersten Spalte zuwenden. Wie beruft Gott uns als Menschen allgemein? Wen beruft er, wozu und wie? Wen beruft Gott? Er beruft alle. Und das habe ich gerade schon dran gehabt. Genau, 1. Timotheus 2, Vers 4. Also in diesem Teil gibt es jetzt mehrere kurze Schlaglichter aus der Bibel. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott möchte, dass alle erkennen, dass er Gott ist und dass er ein Gott der Liebe ist, der sich uns zuwendet in Jesus Christus und der genug Platz für alle bei sich hat. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wozu beruft Gott? Hier könnte man ganz viele Antworten geben. Ich gebe einfach mal vier Aspekte. Gott beruft uns zur Gemeinschaft, also Gott beruft alle Menschen in eine Gemeinschaft mit sich. 1. Korinther 1, Vers 9. Gott hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Also hier geht es vor allem um die Gemeinschaft mit Gott, diese untrennbare Verbindung, die wir mit Gott haben dürfen. Dazu sind wir berufen. Gott beruft uns zu einem veränderten Leben in der Gegenwart Gottes. Das fromme Wort dafür heißt heiliges Leben. Heilig bedeutet ein Leben in der Gegenwart Gottes, im Bewusstsein Gottes zu leben. Aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 7. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Sünde bezeichnet hier ein Leben der Gottvergessenheit, ein Leben, wo man Gott aus seinem Leben ausklammert, und Gott hat uns berufen, ein Leben zu leben, im Bewusstsein auf ihn ausgerichtet. Und Gott hat uns zur Freiheit berufen. Galater Brief, Kapitel 5, Vers 13. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Und damit jetzt Freiheit nicht als eine Freiheit ohne Gott missverstanden wird, fährt er fort, missbraucht eure Freiheit nicht, sondern dient einander in Liebe. Also eine Freiheit, die von Gottes Liebe angeleitet wird. Das ist also das im Bild gesprochen, die Schafe, so sagt Jesus im Johannesevangelium, die hatten vorher so eine Hürde, einen Zaun. Und wenn man den Zaun wegnimmt, dann fragt man sich, ist es da nicht gefährlich? Dann haben die Schafe zwar die volle Freiheit, aber sie sind auch jeder Gefahr ausgesetzt. Aber nein, der Hirte ist da und sie haben zwar die Freiheit, sie können sich ausbreiten auf der Weide, aber sie sind zentriert auf den Hirten und der Hirte passt auf sie auf und sie haben ihre Augen immer wieder ausgerichtet auf den Hirten. Also sie brauchen keinen Zaun mehr, der sie schützt, weil der Hirte da ist. Freiheit als Berufung Gottes. Und nicht zuletzt, Gott hat uns zum ewigen Leben berufen. Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 14. Laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, der himmlischen Welt, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Also Berufung hat immer eine Absicht, eine Ausrichtung, ein Ziel. Wie beruft Gott denn uns als Menschen? Gott beruft uns in Christus. Aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 4. In Christus hatte er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Das war jetzt ganz viel Content, das war jetzt ganz viel Inhalt und ich möchte mit uns das nochmal fokussieren. Gott ruft alle Menschen, er ruft alle Menschen in eine Beziehung mit sich selbst und er tut dies durch Christus. Christus ist das Wort Gottes. Christus ist die frohe Botschaft Gottes für diese Welt. Das bedeutet also, in Christus mit seinem Leben, mit seinem Sterben und mit seiner Auferstehung ruft Gott in diese Welt hinein: Ich liebe euch, ich bin da für euch. Kommt und empfangt meine Nähe, meine Vergebung, meine Erlösung. Christus ist das Wort Gottes für die ganze Menschheit und in ihm sind alle berufen. Gott beruft also alle nicht wegen unserer Leistungen, sondern wegen seiner Liebe. Das ist die frohe Botschaft von Jesus Christus. Und jedes Mal, wenn sie verkündet wird, egal ob es in einer formalen Predigt ist, ob es im Kindergottesdienst in einer Bildergeschichte ist oder in einem informellen Gespräch mit unseren Kolleginnen oder Freunden, jedes Mal, wenn diese Botschaft verkündet wird, dann passiert etwas Wunderbares, dass nämlich Gott ganz persönlich Menschen beruft. Gott ruft Einzelne aus der Masse heraus und Gott ruft dich, um mit ihm zu leben. Und das, was als allgemeine Wahrheit, was ich eben verkündet habe, als allgemeine Wahrheit, wird dann eine persönliche Botschaft für dein Leben. Wie ruft Gott denn persönlich? Jetzt wenden wir uns dieser zweiten Spalte zu, dich. Wie ist es bei dir individuell und wie ist es persönlich? Und was das Wort individuell schon ausdrückt, jetzt kann ich dir nicht eine Antwort geben, wie es genau bei dir laufen wird. Sondern das, was allgemein wahr ist, bleibt auch beim persönlichen Teil wahr. Und jetzt können wir uns eine persönliche Geschichte anschauen, eine Geschichte aus der Bibel, wie es bei einer Person gelaufen ist. Und das bedeutet jetzt nicht, dass es dann bei dir genauso laufen wird. Das drückt das Wort individuell ja aus. Sondern es kann in Grundzügen ähnlich laufen, es kann in manchen Dingen aber auch ganz anders laufen. Aber Gott geht einen Weg mit dir und er lässt sich auf dich ein. Vielleicht fragst du dich, wie Gott dich denn rufen will, wie dein Leben mit Gott aussehen würde und wohin das gehen würde. Und deshalb wenden wir uns jetzt dieser zweiten Spalte zu. Und ich will es nochmal betonen, generelle Berufung und die individuelle Berufung, das gehört immer zusammen. Wir können das nicht getrennt voneinander denken. Die individuelle Berufung ist die Ausgestaltung, die Verkörperung der generellen Berufung. Also die persönliche Berufung läuft immer so ab, dass diese generellen Dinge wahr bleiben. Aber wenn die generellen Dinge einfach nur generell bleiben und nicht in unserem Leben verkörpert werden, dann haben sie ihren Sinn und ihr Ziel auch verfehlt. Ich lese mit uns aus dem Buch Richter die Geschichte von Gideon. Und bevor ich den Text lese, ein bisschen was zur Vorgeschichte. Die Stämme Israels waren aus Ägypten befreit worden. Der Exodus, dieses Herausführen aus Ägypten. Dann waren sie 4 Jahrzehnte lang durch die Wüste geirrt und haben dann mit Gottes Hilfe das Land Kanaan erobert. Und dort leben sie schon jetzt seit mehreren Generationen. Aber dieses Land, das grundsätzlich jetzt ihr Land ist, haben sie doch nicht ganz befreit für sich, sondern es gibt an den Rändern immer noch feindliche Völker. Und eines dieser feindlichen Völker sind die Midianiter. Und in der Zeit, über die wir jetzt reden, da gibt es ständige Raubzüge der Midianiter durch das Land der Stämme Israels. Und diese Raubzüge, die kommen und die zerstören die ganzen Felder gleich nach der Saat oder auch in der Erntezeit, dann nehmen sie alles mit. Und sie nehmen auch alles Vieh mit, sodass die Stämme Israels kaum genug zu essen haben. Und in diese Zeit hinein gab es ein prophetisches Wort. Und dieses prophetische Wort hat die Menschen erinnert: Ich habe euch befreit. Erinnert euch, was ich für euch getan habe in Ägypten. Ich habe euch dieses Land geschenkt. Und trotzdem habt ihr euch den Göttern dieses Landes zugewendet und habt mich ganz vergessen. Das ist dieses prophetische Wort. Die Situation ändert sich erstmal nicht, aber das ist erstmal die Botschaft. Und dann passiert das, was jetzt passiert. Der Engel des Herrn, also der Engel Jahwes, kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Der Platz gehörte zum Grundbesitz Joachs, eines Mannes aus der Sippe Abieser. Sein Sohn Gideon war gerade dabei, in der nahegelegenen Weinkelter Weizen zu dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da zeigte sich ihm der Engel des Herrn und sagte: Gott mit dir, du tapferer Krieger! Gideon erwiderte: Verzeihung, mein Herr, aber wenn Gott wirklich mit uns ist, wie konnte uns dann so viel Unglück treffen? Unsere Väter haben uns doch immer wieder erzählt, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt. Wo sind denn nun all die seine Wundertaten geblieben? Nein, der Herr hat uns im Stich gelassen und den Midianitern ausgeliefert. Der Herr aber trat auf Gideon zu und sagte: Du bist stark und mutig. Geh und rette Israel aus der Hand der Midianiter. Ich sende dich. Aber mein Herr, wandte Gideon ein, wie soll ich Israel befreien? Meine Sippe ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Ich werde dir beistehen, sagte der Herr, und du wirst die Midianiter auf einen Schlag vernichten. Gideon erwiderte: Wenn ich vor dir Gnade gefunden habe, dann gib mir ein Zeichen dafür, dass wirklich der Herr selbst mit mir spricht. Geh nicht weg von hier, bis ich dir eine Gabe gebracht habe. Ja, ich warte, bis du zurückkommst, sagte der Herr. Gideon ging nach Hause und kochte ein Ziegenböckchen und backte ungesäuertes Brot aus einem ganzen Backtrog voll Mehl. Dann legte er das Fleisch in einen Korb, goss die Brühe in einen Topf und brachte alles zu dem Platz unter der Eiche und bot es dem Engel des Herrn an. Doch der Engel sagte zu ihm: Leg das Fleisch und die Brote hier auf den Felsblock, aber die Brühe schütt weg. Gideon tat es, und der Engel des Herrn berührte mit seinem Stab in seiner Hand das Fleisch und die Brote. Da schlug Feuer aus dem Felsen und verzehrte alles. Im selben Augenblick war der Engel verschwunden. Da wusste Gideon, wer mit ihm gesprochen hatte. Herr, du mächtiger Gott, rief er, ich habe deinen Engel gesehen, ich habe ihm gegenübergestanden. Ich muss sterben. Doch der Herr sagte zu ihm: Zwischen uns ist Frieden, hab keine Angst, du musst nicht sterben. Da baute Gideon an derselben Stelle einen Altar für den Herrn und nannte ihn: Der Herr ist Frieden. Noch heute steht dieser Altar in Ophra im Gebiet der Sippe Abieser. Dies ist das Wort des Herrn. Die Stämme Israels lebten also in einer besonders bedrängten Zeit durch die Midianiter. Diese ständigen Raubzüge raubten ihnen nicht nur Kraft, sondern auch jegliche Hoffnung. Sie zerstörten die Felder, nahmen alles Vieh mit und den Israeliten bleibt kaum etwas zum Essen. Und in diese Notsituation kommt dann auch dieses prophetische Wort. Und sie werden erinnert an das, was Gott früher mal für sie getan hat. Aber das scheint nicht allen geholfen zu haben. Gideon kennt diese Geschichten, aber er fragt sich: Gott, wo bist du denn jetzt? Die Situation hat sich nicht verändert. Und so ist dieser junge Mann Gideon und drischt Weizen in einer Weinkelter. Das tönt nach einem seltsamen, nach einem umständlichen Unterfangen, denn normalerweise drischt man Weizen auf dem Dreschplatz, um ihn dann gleich anschließend wirft man dann das Gedroschene in die Luft und der Wind trennt dann den Weizen von der Spreu. Wenn man das in der Weinkelter macht, ja, da unten gibt es nicht so viel Wind. Das muss man dann erstmal alles wieder hochbringen. Aber er tut das, weil er Angst hat, dass jederzeit die Midianiter kommen könnten und alles, was er dort an Arbeit geleistet hat, wäre dann für die Katz. Und so drischt er in seinem Versteck und in diese furchtvolle Situation hinein spricht Gott. Und der Engel des Herrn spricht ihn ganz persönlich an und er spricht ihm Segen zu. Und jetzt könnt ihr mir Schritt für Schritt folgen, wie dieses Gespräch hier seinen Gang nimmt, wie diese Berufung hier seinen Gang nimmt. Gott geht den ersten Schritt. Also wir lesen hier nichts von Gideon, der sagt, ich wünsche mir eine Aufgabe, Gott, zeig mir doch was. Sicher nicht falsch, das zu tun, aber Gott geht hier den ersten Schritt. Gott spricht ihn ganz persönlich an und er bezeichnet ihn als einen kraftvollen Krieger, weil Gott sein Potenzial sieht. Und er spricht ihm Segen zu. Ich bin bei dir. Wie reagiert Gideon? Sagt er, ja, darauf habe ich gewartet, ich bin bereit? So reagiert er nicht, sondern er beschreibt, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen Gottes Verheißungen und dem, was er erlebt. Er sagt, wie kann denn das sein, dass Gott gut ist und dass er bei uns ist und dass er alles für uns tun will, wenn ich das überhaupt gar nicht erlebe? Und gleichzeitig identifiziert er sich mit seinem leidenden Volk. Also er sagt nicht, ich bin jetzt Gottes Auserwählter, ich stehe auf Gottes Seite und ich helfe jetzt mal denen, die leiden, sondern wir sind die, die unter den Raubzügen der Midianiter leiden. Und in diese Spannung hinein spricht Gott dann seinen Auftrag. Und in diesem ersten Schritt halten wir fest, Vision entsteht da, wo beides zusammenkommt. Wo die Liebe Gottes zusammenkommt und Menschen Glauben haben, dass Gott da ist. Wo sie Glaube haben, dass Gott gut ist. Glaube haben, dass Gott sich uns in Jesus Christus gezeigt hat. Aber gleichzeitig auch mit beiden Füßen in dieser Welt stehen und wahrnehmen, in dieser Welt ist ganz viel kaputt. Die Menschen sind verwundet, die Menschen sind viele im Streit miteinander. Es gibt ganz viele Bedürfnisse der Menschen, die nur Gott stillen kann. Und diese Spannung erleben, in diese Spannung hinein spricht Gott Vision. Also wenn Menschen diese beiden Extreme festhalten und vielleicht in der Spannung auch sich anfühlt, als würden sie zerreißen. Und dann kann es sein, dass vielleicht erstmal so eine Idee in deinem Kopf auftaucht. Jemand könnte doch dieses Bedürfnis, diese Not, jemand könnte sich doch darum kümmern. Bis wir dann merken, diesen Gedanken, diese Lösung, diese Perspektive habe genau ich, weil ich diese Erfahrung gemacht habe, weil ich durch diese Schmerzen gegangen bin, weil ich genau mit meiner Geschichte das selber durchlebt habe. Deshalb habe ich diese Vision. Also Gott schenkt Menschen Vision, gerade auch für die Notsituation, die sie sehen, die sie wahrnehmen und vielleicht sogar selbst durchleben. Und dann fühlen wir uns mit unseren eigenen Gaben und Ressourcen berufen, eine Brücke hineinzuschlagen von Gottes Liebe und seiner Zuwendung hin in die Not dieser Welt. Gehen wir weiter bei Gideon. Das Fünfte, was passiert, nachdem Gott ihm diesen Auftrag gibt, da sagt er nicht, juhu, ja, habe ich immer drauf gewartet, mache ich, ich stehe bereit, sondern er wendet ein, ich bin zu gering. Ich komme aus dem Stamm Manasse, das ist nicht der größte Stamm, ich komme nicht mal vom Stamm Juda und innerhalb von meinem Stamm komme ich aus der kleinsten Sippe und dann bin ich auch noch der Jüngste in meiner Familie. Es passt alles irgendwie nicht, Gott, könntest du da nicht jemand anders schicken? Und wie reagiert Gott? Gott weiß, wen er sich da ausgewählt hat. Es sind jetzt keine neuen Informationen, wo Gott sagen wird, ups, Entschuldigung, da bin ich beim Falschen gelandet. Gott weiß doch, dass du gering bist, aber dass er Großes mit dir vorhat. Und so spricht Gott zu, ich werde bei dir sein. Wenn du eine Vision hast, eine Berufung dich überkommt, dann ist es völlig normal, ja vielleicht sogar gesund, wenn du ganz reflexartig erwiderst, das kann ich nicht. Wenn du bemerkst, meine Kraft, meine Kapazitäten, die reichen einfach nicht aus. Und da ist mir Gideon sehr sympathisch mit seinen Zweifeln. Ich fühle mich auch oft genug unfähig, Gottes Botschaft weiterzugeben. Die Vision, die von Gott zu uns kommt, ist zu groß für einen Menschen. Diese Erkenntnis ist heilsam und nur mit dem göttlichen Zuspruch können wir den Auftrag Gottes auch ausführen. Denn Gott wirkt in unserer Schwachheit. Und jetzt schauen wir weiter. Siebtens, das reicht dem Gideon immer noch nicht. Also er hat einen Auftrag bekommen, er hat einen Zuspruch bekommen, das reicht ihm noch nicht, sondern er bittet jetzt um ein Zeichen. Ist es wirklich von Gott? Und Gott gewährt ihm dieses Zeichen. Und als er dieses Zeichen dann erlebt, als er diese Erfahrung mit Gott macht, da entsetzt er sich über Gottes Anwesenheit in seinem Leben. Und auch da bekommt er wieder ein neues Geschenk. Gott spricht ihm wieder zu. Friede mit dir, zwischen uns ist Frieden. Du hast mich erlebt, das wird dich nicht umbringen. Und das Ganze endet dann mit der Anbetung Gideons. Auf dem Weg mit Gott, wenn Gott uns beruft, reicht es manchmal nicht aus, dass wir wissen, dass Gott da ist. Wir müssen es erfahren, dass er da ist. Vision braucht immer wieder Bestätigung. Und wir sprechen dann von innerer und äußerer Bestätigung. Innere Bestätigung ist etwas, was in uns, was wir persönlich erfahren. Das kann ein tiefer Friede sein, den wir über einen Plan für unser Leben bekommen und dadurch bestätigt bekommen, ja, das ist Gottes Weg mit uns. Äußere Bestätigung meint, dass Menschen von außen in unser Leben hineinsprechen und uns etwas zusprechen. Und das bedeutet nicht, dass wir mit Gottes Plänen für unser Leben hausieren gehen müssen und das allen Menschen erzählen müssen, was wir jetzt denken, was Gott mit uns vorhat. Es ist oft viel besser, wenn wir einige wenige Ausgewählte und dafür umso mehr den Werk, also nicht viele, sondern gute Berater auswählen und das mit ihnen besprechen und gemeinsam vor Gott bringen, was für uns der Eindruck ist, dass das Gottes Weg mit uns ist. Dass wir zusammen auf Gott hören. Und wenn wir dann merken, das ist das, was Gott bestätigt in unserem Leben, hier ist Gott wirklich am Werk, dann können wir nur ehrfürchtig vor Gott stehen. Und dann ist es eine Vision, die lässt uns so einfach nicht mehr los. Dann ist es eine Berufung, die ist auf unser Leben gepresst. Vielleicht fühlst du dich berufen, in der Gemeinde mitzuarbeiten oder ehrenamtlich irgendeine andere Aufgabe zu übernehmen. Diese Geschichte soll nicht heißen, dass Gott nur in große Leitungsrollen beruft, sondern Gott beruft auch in kleine Aufgaben. Er beruft auch, dich neu in etwas einzubringen, wo du vielleicht noch gar keine Erfahrung hast. Aber in jeder Aufgabe beruft Gott dich, seine Liebe in diese Welt hineinzubringen. Das kann passieren, indem du den Beamer da oben bedienst, damit Gemeinde Worte findet, um Gott anzubeten. Oder das kann geschehen, indem du kleinen Kindern von Gottes Liebe erzählst und ihnen seine Liebe schenkst. Und es gibt auch viele Möglichkeiten außerhalb von Kirche, Gottes Liebe in diese Welt hineinzubringen. Aber liebe Gemeinde, vergesst eins nie. Bei jeder Aufgabe geht es immer darum, dass Gott mit dir leben will. Die Aufgabe ist nur die konkrete Ausgestaltung des generellen Rufs Gottes, dass er Beziehung mit dir leben will. Aufgabe ist nur die Ausgestaltung von diesem Ruf. Und wenn Aufgabe selbst zum Ganzen wird und die Beziehung mit Gott überschattet, dann kann Aufgabe, selbst Aufgabe in der Gemeinde, auch zu einem Götzen werden. Und dann hat sein Ziel verfehlt. Das Ziel dieser Aufgaben soll sein, dass wir Gott begegnen und dass wir mit Gottes Liebe anderen Menschen begegnen. Und wenn dieses Ziel verfehlt ist, ja, dann hat die Aufgabe keinen Sinn mehr. Okay, ja. Jetzt möchte ich mit uns noch über ein paar konkrete Schritte nachdenken, die du vielleicht gehen könntest. Gott ruft dich, aber wie kannst du seine Stimme hören? Vielleicht fühlst du dich so wie Gideon, du fühlst dich unsicher, ob Gott dich wirklich gebrauchen kann. Und vielleicht, oder du hast vielleicht Ängste und Zweifel. Aber genau wie Gideon darfst du wissen, Gott sieht nicht deine Schwächen an. Das ist nicht, was sein Fokus ist, sondern er fokussiert sich auf dein Potenzial. Wachstumsbereiche heißt nicht Schwächen, sondern Wachstumsbereiche heißt, das ist Potenzial, da will ich investieren. Und Gott sagt zu dir, ich werde mit dir sein. Und deshalb kannst du kleine Schritte gehen im Vertrauen auf seine Kraft. Vielleicht fragst du dich, wozu will Gott mich denn rufen? Vielleicht fragst du dich, ob du Ängste hast, die dich hindern. Vielleicht gibt es ein Zeichen, das Gott dir schon gegeben hat und du hast es übersehen. Nimm dir doch Zeit, darüber nachzudenken und wage den nächsten Schritt. Denn Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Gott wählt dich zuerst, nicht wegen deiner Leistungen, sondern wegen seiner Liebe. Nimm diese Einladung an und entdecke, wie Gott deinem Leben Sinn schenkt. Amen.